Die Malt-Whisky-Industrie Schottlands steckt in einer ihrer größten Krisen. Sie bemühen sich allerdings nach Kräften, dass wir Whisky-Fans das nicht zu spüren bekommen. Zumindest so weit es ihnen möglich ist. Denn wenn du auf die Details achtest, erkennst du so manche Auswirkung. Es ist wie ein Fass, das mehr und mehr Lecks bildet, aus denen der Whisky herausfließt. Aber dieses Fass scheint stabil und scheint willens nicht aufzugeben. Und dies, obwohl hier teils Kräfte am Werk sind, die eine Industrie kaum alleine bewerkstelligen kann. Corona ist ja nur ein Thema, mit der die Malt-Whisky-Industrie Schottlands gerade zu kämpfen hat. Und diesem Kraftakt gebührt allergrößter Respekt. Aus diesem Grund unterhalten Dominik Laufenberg und ich uns von nun an in regelmäßigen Abständen unter dem Titel Whisky Briefing über Neuheiten und Entwicklungen der Whisky-Industrie der vergangenen Wochen. Alle paar Wochen erscheint hierzu daher eine neue Episode. Du bekommst dabei Einblicke hinter die Kulissen der Whisky-Industrie, aktueller Geschehnisse und lernst faszinierende Whiskys kennen. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Bevor wir nun gleich in die neue Episode des Whisky Briefings einsteigen, möchte ich dich gerne zu Wort kommen lassen. Also hast du Themen über Whisky, die dich interessieren? Dann schick uns einfach eine Nachricht. Das Kontaktformular findest du auf eiferspirits.com. Wir lesen jede Nachricht und freuen uns auf dein Feedback.
Was hat euch in den vergangenen 4 Wochen am meisten beeindruckt?
Also mich hat es in den letzten 4 Wochen, muss ich echt sagen, am meisten beeindruckt, dass, ja, wenn man so die europäische, gerade aktuelle Geschichte anschaut und vor allem auch die schottische und großbritannische, dann gehen ja wirklich zwei historisch wirklich ganz bedeutende Ereignisse, also Corona und Brexit. Und was ich da wirklich so faszinierend fand und wirklich beeindruckend, dass für mich auch so als Endverbraucher die Malt-Whisky-Industrie in Schottland irgendwie nicht groß rumjammert. Also die produzieren einfach weiter und kündigen ständig neue Abfüllungen an, als wäre nichts. Und das muss ich sagen, finde ich richtig motivierend und optimistisch. Weil, ich meine, wenn man jetzt gerade mal jetzt so hinter die Kulissen guckt, da geht ja die Malt-Whisky-Industrie in Schottland gerade durch eine ihrer schwierigsten Zeiten seit Jahrzehnten. Corona, Brexit, Zoll. Und ja, und bei den ganzen Punkten irgendwie trotzdem die Fans mit neuen Abfüllungen, Ankündigungen zu versorgen und einfach nicht so den Kopf in den Sand zu stecken, das muss ich schon echt sagen, gebührt schon echt Respekt. Oder wie siehst du das?
Also ich gehe ganz kurz gerne mal auf das ein, was du so beeindruckend fandst in den letzten 4 Wochen. Verstehe mich nicht falsch, aber ich sehe es ein bisschen anders. Die Frage ist natürlich auch nach der Alternative dazu, was sollen sie denn machen? Ne? Also es gibt ja keine Alternative. Natürlich müssen die weiter Vollgas geben. Produktionsstraßen, sei es bei Whisky oder bei irgendwas anderem, sind nur dann rentabel, wenn sie permanent rund um die Uhr laufen, im besten Falle. Das wird dann marketingtechnisch natürlich in schöne, interessante Abfüllungen übersetzt sozusagen, und die werden dann dem Kunden zur Verfügung gestellt. Daher sage ich mal, es gibt eine gewisse Alternativlosigkeit, Brexit, Corona, hin oder her. Die gesamte Scotch Whisky Industrie steht gerade schulterzuckend vor einer großen Wand und sagt, ja, was sollen wir machen? Also keiner sagt uns, wie es anders geht, also machen wir einfach weiter. Das heißt also, natürlich gibt es da nach wie vor so einen sehr, sagen wir mal, ja, erkennbaren Unternehmergeist, der aber sicherlich auch alternativlos ist. Die Frage von meiner Seite aus beantwortet, was die letzten 4 Wochen mich am meisten beeindruckt hat, beeindrucken kann einen ja leider auch was in negativer Hinsicht, ist tatsächlich doch der von mir nicht so kalkulierte und erwartete große Einfluss des sogenannten Brexits auf die Scotch Whisky Industry und auf mich, auf meine Kunden, auf meine Kollegen, auf im Prinzip alle, die irgendwie an diesem Whisky-Business teilnehmen. Das hat mich schon irgendwie beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch ein bisschen blauäugig an die Sache herangegangen war, aber es sind jetzt doch sehr viele, sehr hohe Hürden, die wir alle gemeinsam auf der Lieferanten- und auch auf der Kundenseite zu nehmen haben, die ich so hoch nicht eingeschätzt hätte tatsächlich.
Ja gut, wir haben jetzt beim Brexit, ist ja zum einen das aktuelle Problem einfach, dass alles, was nicht gerade Containergröße hat, kommt kaum über die Grenze, was jetzt vor allem für kleinere Destillerien und kleinere Unternehmen die Hölle ist, die jetzt zum Beispiel nur in Paletten distribuieren. Aber was meinst du, wo du eventuell blauäugig gewesen bist, was du so nicht abgeschätzt hättest?
Vor allem die ganzen Unwegsamkeiten, die jetzt gerade da nachhallen, noch sehr extrem. Wir haben jetzt fast März, möchte ich schon sagen. Und es ist immer noch so, dass in Schottland bei einem meiner Lieferanten etliche gepackte Paletten stehen, dass sie aber im Moment keinen Spediteur finden, der Stückgut, was auch Palettenware betrifft, abholt, weil sie alle gerade sagen, das lohnt sich nicht. Wir können einfach diesen ganzen Wahnsinn an der Grenze gerade nicht mitmachen. Das soll sich erstmal ein bisschen beruhigen, das soll erstmal abfließen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir nehmen nur noch Container mit, die quasi mit der gleichen Sache voll sind, um das quasi die Zollerklärung da möglichst einfach zu gestalten. Wir sind auch von der Zollbehörde dazu angehalten, um denen wirklich die Arbeit zu erleichtern. Das ist tatsächlich so eine Sache. Dann ist grundsätzlich eine Frage der Versteuerung in vielen Fällen, gerade die sich einfach stellt. Die Leute wissen in vielen Fällen gar nicht, wie sie ihre Waren jetzt importieren sollen, die sie in 2020 bereits gekauft haben und die jetzt aber quasi mit dem Import aus einem Drittland gleichzusetzen sind. Da habe ich selber schon mal bei meinem Zollagenten nachgefragt und der hat telefonisch mit den Schultern gezuckt. Er sagt, ich habe keine Ahnung, Herr Laufenberg, wie sie es machen sollen. Und also auf gut Deutsch ist es schon so, dass man da gerade wirklich nicht die Nerven verlieren darf, ruhig bleiben muss. Und aber ich kann dir auch schon von Kolleginnen erzählen, die bereits jetzt die Segel gestrichen haben, gesagt haben, das mache ich nicht mehr mit, das wird zu kompliziert jetzt. Und die Gefahr ist tatsächlich da, dass das jetzt zu bürokratisch wird.
Ja, aber ich denke, das ist klar, das ist ja ein Jahrhundertereignis. Und ich denke, das ist, man muss einfach mal bedenken, die haben ja bis 31.12. haben sie wirklich darüber gestritten, wie sie es jetzt machen sollen. Zum Schluss haben sie es halt irgendwie gemacht, ohne jetzt wirklich Einigung. Aber ich denke, es wird sich einspielen. Also ich meine, es muss sich auch einspielen, weil die Scotch-Industrie ist ja nicht die einzige, die hier in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir merken es halt jetzt, weil wir Whisky-Fans sind und uns dafür interessieren, aber das betrifft ja noch ganz andere Industriezweige. Aber wie gesagt, also was ich da dran, trotz dieser ganzen Misere, du hast es jetzt gerade im Detail beschrieben, aber wirklich so auch irgendwie positiv finde, dass du als Fan davon jetzt nicht so viel mitkriegst als Endkunde. Klar, du hast recht, was sollen sie machen? Aber ich meine, sie könnten sich ja natürlich jetzt auch in die Medien stellen und sagen, uns geht's so schlecht und wir sind die Opfer. Aber habe ich jetzt überhaupt nicht den Eindruck. Aber wenn man mal hinter die Kulissen blickt, ich meine, allein wegen Corona. Einige Destillerien können nicht mit allen Mitarbeitern und unter Vollauslastung produzieren. Brexit haben wir gerade angeschaut. Und was dabei auch noch häufig unter den Tisch gekehrt wird oder einfach nicht erwähnt wird, dass die Malt-Whisky-Industrie oder generell die Scotch-Whisky-Industrie noch enorme Probleme hat durch den Handelsstreit mit den USA. Ich glaube, vor ein paar Wochen war das jetzt, da hat der britische Guardian beschrieben, dass der Export in die USA wegen diesem Handelsstreit bisher um ein Drittel eingebrochen ist. Und das ist echt heftig. Und das halt zu Corona und Brexit.
Ja.
Und vor dem ganzen Hintergrund finde ich schon, macht die Whisky-Industrie uns Fans gegenüber einen wirklich guten Job.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ganz klar, die Whisky-Industrie, die stehen da als ein Bollwerk, wenn man so will, als eine geschlossene Gruppe, gerade wie ich selten zuvor erlebt habe und muss ich da ein bisschen korrigieren. Also Nicola Sturgeon und wie sie nicht alle heißen, haben schon ganz oft, und das ist gerade letzte Woche brandaktuell in Richtung Boris Johnson, ganz klar formuliert, Leute, ihr seid dabei, eine gesamte Industrie zu zerstören mit eurer Bürokratie, mit eurem falschen Stolz, und solche Begriffe sind da gefallen, die ganz oft ja schon von Schottland in Richtung Downing Street gesendet wurden, die riskieren da gerade sehr viel. Und das ist ja nicht nur der Whisky-Sektor. Der Handelsstreit in den USA ist dramatisch. Jetzt noch dazu eben das ganze Ausscheiden aus der EU, wenn man das so will. Und auch wenn es viel Nachfrage aus Asien gibt, das wird so schnell nicht zu kompensieren sein. Also die Whisky-Industrie, die leidet gerade hart, sehr, sehr hart. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Whisky-Industrie eine große Veränderung durchleben wird. Und weil man sich einfach anpassen muss. Das wird von der Politik, gerade auf britischer Seite, ist so viel nicht zu erwarten. Und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass am Ende des Tages wieder mal der Endverbraucher der Leidtragende ist.
Welcher Whisky hat euch im letzten Monat am meisten begeistert?
im letzten Monat hat mich, ich hoffe, das gilt jetzt als Beantwortung, ein Sample eines Fasses begeistert von einem sogenannten Low-Fill, wo ich sehr vorsichtig bin manchmal. Das ist in dem Falle ein Macallan gewesen, Macallan Sherry Hogshead aus 1990, aus dem jetzt nur noch ungefähr 65 bis 68 Flaschen zu erwarten sind. Mit einem sehr, sehr hohen Alkoholgehalt, dafür, dass es ein Low-Fill ist, mit, ich glaube, 58,5 oder sowas, das ist ungewöhnlich hoch, ist aber natürlich Teil der Romantik, wenn es um die Reifung schottischen Whiskys in Fässern geht, dass man nie so genau weiß, was passiert. Ne? Es ist zwar, man hat gewisse Erwartungshaltung, gewisse Dinge sind eher zu erwarten als andere, aber du weißt es nie. Und das finde ich auch immer sehr spannend. Dieser Whisky ist wirklich ein absoluter Traum. Es ist nur Second Fill. Ich sage das bewusst, weil in vielen Teilen dieser Welt, die klassischerweise sowas kaufen, ist eigentlich eher First Fill gefragt, auch wegen der dunkleren Farbe. Aber das Ding ist sowas von bärig und so wunderbare Sherry-Noten und dann diese wunderbare alkoholische Transportnote. Also es ist ganz, ganz, ganz großartiger Whisky und ich war tatsächlich tief beeindruckt und von der Qualität und von dem damit wirklich verbundenen sehr, sehr fairen Preis. Also über den habe ich heute Nachmittag nochmal nachgedacht und ja, habe mich wirklich gewundert, wie der so schön werden konnte.
Das ist jetzt aber einer eher im Bestand für unabhängige Abfüller. Das ist jetzt nichts, was Macallan irgendwie offiziell rausbringen könnte.
Genau, das ist ein unabhängiges Fass, korrekt, ja.
Ich bleibe auch mal in der groben Richtung, beziehungsweise ich habe zwei Whiskys, die ich letzten vier Wochen relativ spannend fand. Der eine kommt ungefähr auch aus der Gegend wie Macallan und der andere vom anderen Ende Schottlands. Der erste, Torraveig, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast in den letzten Tagen, jetzt am 19.02., also vor ein paar Tagen, haben die ihren ersten Single Malt rausgebracht, Legacy 2017. Und das ist ja die zweite Destillerie auf Sky. Und ja, das fand ich, muss ich sagen, fand ich schon ganz spannend. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ihn da, aber ich habe ihn noch nicht geschafft zu verkosten. Aber da freue ich mich wirklich drauf, weil das irgendwie so, unabhängig von der Sensorik, von der Aromatik, ist es auch irgendwie so ein geschichtlicher Meilenstein. Aber jetzt rein von der Aromatik hat mich diesen Monat es ist nicht ganz so exklusiv wie den du beschrieben hast, sondern den ich jetzt beschreibe, den gibt es ganz normal im Handel. Und das ist der Glenfiddich Age of Discovery 19 Jahre mit Madeira Cask Finish. Hast du den schon mal probiert?
Ja, der ist super.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe den jetzt mehrmals noch verkostet und ich schwärme immer noch davon. Also 19 Jahre hat der gereift und Teile von Madeira-Fässern, wobei ich jetzt sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob der ein paar Monate, ein paar Jahre drin war, weiß ich nicht. Aber dieser Einfluss der Madeira-Fässer, der ist brutal. Ich schätze mal, der Großteil ist einfach Ex-Bourbon-Fassreifung. Aber man merkt hier wirklich enorm den Madeira-Einfluss. Und ich muss auch sagen, was ich so an dieser Abfüllung von Glenfiddich so genial finde, ist dieses ungewöhnliche Alter. Also ich meine, 19 Jahre, das ist, finde ich wirklich, ist ein ganz, ganz kluger Schachzug von Glenfiddich. Weil ich kann mir gut vorstellen, die hätten einfach noch ein Jahr drauflegen können. Dann hätten sie einen 20-Jährigen gehabt. Aber davon gibt es halt irgendwie schon viele. Und bei 19 bleibst du so kurz stehen und denkst dir, habe ich jetzt schon mal einen 19-jährigen Whisky getrunken? Also das finde ich, war schon echt klug gemacht. Aber was ich sagen muss, was ich so richtig genial an diesem Whisky finde, ist das Bouquet. Also ich sage dir, das haut mich jedes Mal wieder um, wenn ich ihn trinke. Der ist so fruchtig, das habe ich wirklich selten im Glas. Da ist überreifer Apfel drin und ganz, ganz extrem Nektarine. Also ich habe da wirklich am Anfang den Eindruck gehabt, da drückt ja jemand eine Nektarine überm Glas aus. Und das war so für mich im vergangenen Monat mein persönliches Highlight.
Ja, der hat eine ganz tolle Vanillenote. Das finde ich ganz extrem. Das ist ich habe gerade mal geguckt, ob ich ihn hier im Schrank habe. Und ich habe ihn tatsächlich. Der hat eine extreme Vanillenote. Und ich finde auch so ein bisschen Honig irgendwie da drin. Und natürlich diese Madeira-Note, die wird natürlich durch diese doch sehr präsente Süße, das wird schon sehr schön transportiert. Ja. Das ist ein toller Whisky, ja, definitiv.
Genau, die Süße ist auf jeden Fall auffällig. Und was ich auch sehr, sehr spannend an dem finde, du musst den irgendwie nicht atmen lassen, hatte ich den Eindruck. Weil normalerweise profitiert ja ein Single Malt, wenn du das Bouquet so 3 bis 4 Minuten an der Luft lässt, dass er so ein bisschen atmen kann, sich entfalten kann. Aber dem hatte ich das Gefühl, das war nicht so. Also ich fand den am besten so zack ins Glas und ab die Post. Da fand ich den echt am besten.
Was war für euch die größte Enttäuschung des Monats?
Also da muss ich sagen, wir hatten es am Anfang der Episode schon angesprochen, ist irgendwie so der Zustand, der gesamtwirtschaftliche Zustand durch den Brexit, aber auch für Privatkunden und kleine Unternehmen. Weil ich habe dazu mal ein bisschen im Internet natürlich auch ein bisschen recherchiert und die Jungs von Whisky Experts haben dann einen schönen Artikel geschrieben. Ich zitiere da mal einen kurzen Abschnitt raus. Die haben geschrieben, Whisky aus dem Vereinigten Königreich zu importieren, ist ab dem 1. Januar 2021 mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Man hat nämlich den Warenwert samt den Versandkosten zu versteuern, zwar erst ab einem gewissen Freiwert, der aber bereits mit einer Flasche Single Malt überschritten ist. Also bis 22 Euro wird nur die Alkoholsteuer verlangt, die beträgt grob geschätzt 4 bis 5 Euro pro Flasche. Zwischen 22 und 150 Euro kommt da die Einfuhrumsatzsteuer von 19% dazu und ab 150 Euro wird zusätzlich zu allen anderen Kosten auch noch Zoll erhoben. Also wer jetzt den ganzen Artikel lesen möchte, den findet man auf whiskyexperts.net. Aber diese Auflistung der Zahlen, das haben die echt super gemacht, weil da kriegt man mal echt so einen Eindruck, was jetzt eigentlich gerade echt schiefläuft. Und das kommt auch, was schiefläuft und beim Endkunden auch wirklich ankommt. Also das muss ich sagen, war für mich wirklich so die größte Enttäuschung des Monats. Dass wir jetzt von jetzt auf gleich wirklich, das gilt natürlich nur, wenn wir jetzt direkt aus Großbritannien bestellen, zum Beispiel bestellt haben, weil manche größeren Shops dort haben ja schon zugemacht für Kontinentaleuropa wie Master of Malt und Whisky Exchange. Aber das ist schon echt heftig für einen Privatkunden, wenn er jetzt besondere oder seltene Single Malts direkt aus Großbritannien bestellen möchte. Und ich muss echt sagen, ich war bis zum Schluss, bis 31.12. war ich wirklich noch so einer der Naiven und Optimisten, die echt gedacht haben, der Brexit wird nicht kommen. Aber selbst am 1. Januar, als er dann da war, habe ich echt nicht gedacht, dass wir dann ein paar Wochen später so eine Situation haben. Du hast es am Anfang schon angedeutet, aber was war da so nochmal deine größte Enttäuschung? Gab es noch was anderes außer jetzt im Brexit, wo du sagst, das war dieses Jahr irgendeine Abfüllung? Oder?
Ja, also ich muss schon sagen, ich würde gerne weiter auch auf so ein bisschen auf der Schiene oder auf der Welle schwimmen, surfen. Es ist schon tatsächlich so, dass mich vor allen Dingen enttäuscht, also dass der Brexit jetzt irgendwann gekommen ist und dass man sich da auch gewisse Vorteile von erhofft, das mag alles sein. Ich finde das auch legitim, also jeder soll irgendwie machen, wie er will. Ich finde es nur sehr erschreckend, dass im Prinzip allen an sämtlichen Märkten Beteiligten, sei es jetzt Whisky oder verschiedene andere, nicht wirklich gesagt wird, wie es zu tun ist. Man stelle sich vor, ich habe also beim Zoll einen für meine Postleitzahlen, für meinen Namen zuständigen Agenten, einen Agenten, und den habe ich ganz viele Sachen gefragt. Der konnte mir keine, also 0% beantworten, weil er sagt, das ist bis jetzt noch, und jetzt haltet euch fest, Auslegungssache. Das heißt, am Ende übersetzt, egal wie ich es mache, ich werde es definitiv falsch machen. Und das hat mich nicht nur enttäuscht, das hat mich regelrecht wütend gemacht, weil ich habe gesagt, das ist eigentlich keine Art und Weise, mit Wirtschaftsbeteiligten umzugehen. Und ich habe natürlich auch auf verbindliche Aussagen gepocht, aber die kriegt man derzeit einfach nicht. Und das Enttäuschende ist, also muss ich ganz ehrlich sagen, um das Wort zu benutzen, ist, dass man sich als Unternehmer tatsächlich so ein bisschen alleingelassen fühlen darf und dass man so ein bisschen den Eindruck vermittelt bekommt, ja, macht ihr mal, ist mir eh alles egal. Aber am Ende des Tages müssen wir da alle gemeinsam durch, werden da auch ohne weiteres durchkommen und werden uns einfach den neuen Gegebenheiten anpassen, in Klammern müssen, um dann weiterhin unseren Whisky regelmäßig genießen zu dürfen.
Aber gibt es jetzt Unterschiede zwischen Kleinunternehmern oder Importeuren, wie jetzt in dem Bereich, wo du tätig bist, und jetzt großen Konzernen wie Diageo oder Pernod Ricard? Gibt es da Unterschiede? Also leben die den Brexit anders?
Meiner Erfahrung nach bringt der in allen Kategorien, auf allen Level Probleme mit sich. Allerdings ist es natürlich so, dass da bei den großen Importeuren ganze Abteilungen, Mitarbeiter damit beschäftigt sind und da sicherlich innerhalb kürzester Zeit legitime Wege finden, das Geschäft weiterzuführen. Als Kleinunternehmer oder als Einzelunternehmer ist es natürlich so, dass man ein Großteil seiner Zeit jetzt für derart bürokratische Dinge geopfert werden muss und das ja im Prinzip so ein bisschen verpufft, weil man diese Antworten, die man braucht, ja gar nicht bekommt. Und den Unterschied würde ich nennen. Also tatsächlich trifft es alle zu gleichen Teilen. Ja, das ist schon so.
Also die, nur dass ich es jetzt für mich richtig verstehe, aber nur die großen Konzerne haben halt entsprechende Manpower,
ja,
auch Leute für die Verwaltungsarbeit abzustellen, und im Hintergrund läuft das Geschäft halt weiter.
Ja, einmal das, und deren Geschäfte sind ja in vielen Fällen nicht so projektgebunden. Also die haben jetzt nicht wie meiner einer irgendwie im Oktober, November 2 Fässer abgefüllt, die jetzt auf Palette stehen, wo gerade keiner weiß, wie ich sie hier importieren soll. Das ist ja ein großer Teil meines Umsatzes, den sowas ausmacht, solche Fälle ausmachen. Und sowas wie Diageo oder so ein Konzern wie Diageo zum Beispiel kann das natürlich dann durch Nachdruck auf andere Spirituosenkategorien zum Beispiel kompensieren. Und das ist ja auch das, was ich sage. Das wird die großen, über die Konzerne eingeführten Whiskyhäuser, die werden am Ende des Tages ganz, 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 ganz deutlich leiden. Denn wir haben bei den großen Konzernen, die haben Zielzahlen, die müssen erfüllt werden, um den großen Apparat von Mitarbeitern, Werbekosten etc. pp. Weitertragen zu können. Und wenn sich das gerade als kompliziert herausstellt, mit schottischem Whisky weiterzuarbeiten, dann wird es innerhalb des Hauses relativ schnell eine große Aufmerksamkeitsverlagerung hin zu anderen Whiskys geben. Das ist ja jetzt schon in vielen Fällen passiert, dass jetzt auch Whiskys aus der Europäischen Union mehr an Bedeutung gewinnen. Irischen Whisky möchte ich ja ganz vorne nennen, aber auch französische, deutsche Erzeugnisse werden immer, immer, immer präsenter am Markt. Das heißt überhaupt nicht, dass schottischer Whisky jemals auch nie mal verschwinden wird. Das wird nicht passieren. Aber man muss sich das natürlich auch irgendwie mal zu Gemüte führen, was da gerade passiert, nicht? Also ich meine, da wird gerade eine große Industrie wird de facto mit so vielen Problemen behaftet, dass es auf der Kundenseite sicherlich sogenannte Großkunden, ich nehme da jetzt eben mal Diageo, die natürlich auch eigene Destillerien unter Vertrag haben, dass die einfach dann marketingtechnisch und verkaufszahlentechnisch ihre Aufmerksamkeit etwas umlagern werden und müssen. Und das wird die Scotch-Whisky-Industrie zu spüren bekommen. Aber viereckig, da bin ich ganz fest von überzeugt.
Welche Meldung hat es nicht an die Öffentlichkeit geschafft?
Die Frage, die hatte ich mir jetzt eigentlich schon mehrmals versucht, für mich schon mal vorab zu beantworten. Welche Meldung hat es nicht an die Öffentlichkeit geschafft? Ich möchte diesen Podcast, den wir hier gerade machen, tatsächlich nicht verschwenden, um mich bei der Beantwortung jeder Frage über das Thema Brexit auszulassen. Aber letztendlich bietet sie sich aufgrund der Aktualität auch einfach dafür an. Und ich denke, ganz vieles von dem, was wir bereits in den ersten 2 oder 3 Fragen besprochen haben, ist die Antwort auf diese Frage. Denn was nicht an die Öffentlichkeit gelangt, sind eben verschiedene Einzelschicksale, nicht nur aus der Whisky-Industrie, aber das ist ja das, was für uns relevant ist, die jetzt gerade sich quasi einmal lang machen müssen, weil sie quasi keinen Nachschub kriegen oder weil das mit der Verzollung ein großes Problem ist. Wobei jetzt gerade bei der Beantwortung der Frage muss ich schon sagen, es gelingt tatsächlich schon in die Öffentlichkeit, aber ich würde mir wünschen, dass seitens, und dass beim Aussprechen dieses Wunsches merke ich, wie skurriler ist, dass es seitens der Politik da ein bisschen mehr Empathie oder so gäbe. Und damit ist die Frage für mich auch schon beantwortet.
Okay, ne, ich denke, ja, wie du schon sagst, das Thema Brexit, Corona, also alles, was so ineinander spielt, das ist halt gerade einfach extrem aktuell, und daraus ergeben sich auch viele Punkte, die man einfach jetzt auch diskutieren kann und die uns auch die nächsten Jahre beschäftigen werden. Aber ja, die nächsten Episoden werden dann hoffentlich nicht mehr nur um Brexit gehen, weil sich das Thema dann einfach eingespielt hat und wir einfach uns endlich wieder rein aufs Whisky genießen konzentrieren können. Was ich aber auch, muss ich sagen, ziemlich interessant fand: Es gab zwar kleinere Meldungen dazu, aber es waren irgendwie nur so Randnotizen. Zumindest habe ich es nur als Randnotizen wahrgenommen, wenn man so die ganze Dimension mal davon betrachtet. Und zwar die Grupo Campari mit ihrem deutschen Ableger Campari Deutschland. Die haben ja lange Zeit den deutschen Vertrieb von den ganzen Produkten von William Grant & Sons gehabt. Also Glenfiddich, The Balvenie, Talamud U und Hendrix Gin. Das heißt, William Grant & Sons ist jetzt aus UK nach Deutschland gekommen und haben ihren eigenen Vertrieb nun selbst aufgemacht. Und ja, und Campari Deutschland, die wirklich viele Jahre hier präsent waren mit diesen ganz bekannten Whisky-Marken, ja, haben von jetzt auf gleich eigentlich so gut wie keine Präsenz mehr im Whisky-Bereich. Ich glaube, also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die haben jetzt eigentlich nur noch den Bourbon Wild Turkey im Portfolio. Und dann wird es aber, glaube ich, auch schon mau. Und ja, das Interessante ist, wenn man bei der Grupo Campari nochmal ein bisschen weiter forscht oder weiter recherchiert im Internet, dann kam es für die 2020 noch zusätzlich dick, weil zum einen ist die Whisky-Sparte an den ursprünglichen Dachkonzern wieder abgewandert, weil der jetzt den Vertrieb übernimmt. Und was noch hinzukommt, was sie auch noch echt hart getroffen hat, war, dass ihre beiden Marken Campari, also der Bitterlikör und Aperol, die gehen ja vor allen Dingen in der Gastro, in der Gastronomie. Und die Gastro hat ja 2020 wegen Corona genauso wie der Duty-Free-Handel ein katastrophales Jahr erlebt. Und damit hat es auch zwangsläufig die Gruppo Campari, weil eben die beiden Produkte halt vor allen Dingen in der Gastro gehen. Also die haben echt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 24,4% Umsatzeinbruch gehabt. Also das hat mich schon echt umgehauen. Also Gruppo Campari hat es 2020 schon echt übel erwischt.
In der Tat, ja, das ist dramatisch.
Welche Person hat euch in den vergangenen Monat am meisten fasziniert?
Also ich muss echt sagen, das war John Rudd. Der ist, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, diese Koryphäe der Wein- und Whisky-Industrie in Großbritannien verstorben ist?
Ja.
Leider, das ist, ja. Das muss ich schon, gut, er hat wirklich ein stolzes Alter gehabt, also 94 Jahre ist schon wirklich stolz, also es ist schon schönes Alter. Der ist ja, glaube ich, am 10. Januar ist er verstorben und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das erst echt bis im Februar nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher erlaube ich mir jetzt, das mal so in den Rückblick der letzten 4 Wochen reinzupacken. Und ich fand das deswegen, ja, so mitfühlend, weil ein Barry Bros & Rudd Whisky, da hatte ich mal einen Laphroaig 10 Jahre von denen und das war mein erster Kontaktpunkt mit rauchigem Whisky. Den weiß ich noch, den hatte ich damals auf der Messe probiert und wir haben den auch mitgenommen, gekauft und ich war so brutal von dem fasziniert, dass das ist für mich wirklich einen ganz bleibenden Eindruck von zum Laphroaig auf der einen Seite, aber vor allem auch Barry Bros & Rudd, wirklich, dass ich so wirklich einen ganz bleibenden Eindruck davon bekommen habe. Hättest du noch jemanden, der dich die letzten 4 Wochen besonders fasziniert hat?
Also ich muss erstmal ganz kurz zu John Rudd noch kurz anmerken, dass er natürlich im Prinzip auch was der Whisky-Industrie auch heute wieder gut tun würde, halt, ich will nicht sagen Querdenker war, aber er hat immer so ein bisschen abenteuerlicher gedacht. Allein diese ganze Geschichte um Cutty Sark und so Geschichten, das sind ja alles, da war ja die treibende Kraft. Und von diesen St. James Wine Merchants, die dann quasi damals erstmal so ein bisschen überregional angefangen haben, Whisky im großen Stil zu dealen, und dann eben auf die Zielmärkte abgestimmt, das ist tatsächlich ein Pionier der schottischen Whisky-Industrie gewesen und ein ganz, ganz großer, der auch zu großen Teilen sicherlich mit daran schuld ist, in Gänsefüßchen, wo schottischer Whisky heute steht. Also kann ich das absolut verstehen. Ich habe tatsächlich noch jemanden, der mich tief beeindruckt hat. Ich kann da jetzt keinen Namen nennen, aber es ist ein persönlicher Freund von mir, der in meiner alten Heimatstadt, also im Rheinland, von Corona sehr, sehr heftig getroffen wurde. Der hat also noch kurz bevor Corona losging, also wirklich ganz kurz davor, Ende 2019 hat er irgendwie einen neuen Soul-Bar eröffnet. Der hat schon immer dieses Konzept gefahren, aber hat das komplett einfach mal investiert und gemacht und getan. Und das ist ein Geschäft, das schon sehr, sehr lange existierte, schon über 20 Jahre. Man hat sich eigentlich immer gegen das Investment so ein bisschen gesträubt und ne, so ein bisschen Patina ist ja auch was Schönes. Und dann hat es aber gemacht und dann kam Corona und hat ihm also jetzt final dann innerhalb von 13 Monaten komplett den Garaus ausgemacht, sodass er eben jetzt sein Lebenswerk, wenn man das so will, verloren hat. Und er hat also zugemacht und verkaufen müssen, hat also alles verloren tatsächlich. Der Mann ist Mitte 50 und all seine Ersparnisse sind als Gastronom ebenso da reingeflossen. Jetzt könnte man denken, mein Gott, was für eine blöde, tragische Geschichte. Also die bleibt es auch, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber ich muss auch sagen, er war immer so ein bisschen Whisky-affin und ist er auch immer noch und kennt sich auch verdammt gut aus und hat so ein bisschen hier und da mal auch einen Live-Musiker, der so ein bisschen schottische Musik gemacht hat, eingeladen. Und jetzt könnte man, wie gesagt, nach diesem Schicksalsschlag, so möchte ich ihn ja, so Schicksalsschlag auf Raten, möchte ich ihn ja schon mal nennen, denken, der hätte jetzt irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt. Aber nein, tatsächlich, und das finde ich unter Unternehmern immer sehr inspirierend, hat er einfach gesagt, naja, was soll ich mich über Dinge aufregen, die ich de facto nicht mehr ändern kann? Ich lasse es einfach sein. Das Gespräch hat erst vor 2 Wochen stattgefunden und ich habe gesagt, boah, manchmal ist es wirklich interessant, mit solchen Menschen zu reden. Und er hat gesagt, dann mache ich eben jetzt irgendwas mit Whisky. Ich weiß noch nicht genau was, aber also eins ist klar, ich lasse mich da nicht unterkriegen und ich gebe jetzt Vollgas. Und was ich toll fand, ist nach so einer schlechten Erfahrung schon direkt irgendwie wieder so ein Spirit zu entwickeln mit Mitte 50 und so quasi den Kampf aufzunehmen, muss ich sagen, fand ich inspirierend, finde ich ganz große Klasse. Ich hatte ihm um Erlaubnis gebeten, den Namen nennen zu dürfen. Die hat er mir zunächst verweigert. Er möchte da mal reinhören. Er kennt das Format noch nicht. Und vielleicht darf ich das in einer der nächsten Folgen mal machen. Aber das war tatsächlich einer von denen in den letzten 4 Wochen, die mich doch nachhaltig beeindruckt haben.
Finde ich eine sehr, sehr schöne und wie du schon sagst, sehr, sehr motivierende Geschichte. Weil das ist halt wie bei so einem Ereignis wie Corona absolut nicht selbstverständlich. Und ja, da würde ich eigentlich fast vorschlagen, widmen wir die Episode einfach allen Gastronomen, dass sie ähnliche Motivation und Antriebskraft in Zukunft haben werden und hoffentlich haben wie dein Freund und hoffentlich den Kopf über Wasser halten.
Definitiv. Haltet durch.